Glasklar. Der Politikpodcast der Gelsenwasser AG nimmt Sie mit auf eine spannende und erfrischende Reise in eine blau-grüne Welt. Die Wurzeln des Unternehmens aus Gelsenkirchen liegen in der Wasserwirtschaft. Aber auch bei erneuerbaren Energien, Klimaschutz und Digitalisierung wird das Team Blau-Grün der Gelsenwasser jeden Tag ein bisschen besser. Mitten im Ruhrgebiet spricht Arndt Behr mit seinen Gästen über aktuelle Themen aus Energie-, Umwelt- und Klimapolitik. Konkret und glasklar. Viel Vergnügen!
Das Ruhrgebiet ist eine der größten und sicherlich auch eine der spannendsten Regionen in Europa. Lange Geschichte, viele Menschen und sehr viel Potenzial in jeder Beziehung. Deswegen aber auch sicherlich keine Region, die sehr gute Voraussetzungen hat, um sich zu dekarbonisieren. Zumindest auf den ersten Blick. Durch die vielen Menschen und die viele Industrie sind die Herausforderungen sehr groß hier bei uns. Kann das Ruhrgebiet überhaupt klimaneutral werden? Was sind denn jetzt die richtigen politischen Schritte für dieses Ziel? Und was tut eigentlich der Regionalverband Ruhr dafür? Über diese Fragen freue ich mich heute mit meinem Gast zu sprechen, Nina Frense. Frau Frense hat Jura in Hamburg und in Göttingen studiert. Sie war unter anderem persönliche Referentin und stellvertretende Pressesprecherin im Ministerium für Familie, Gesundheit und Soziales, so ist es richtig, in Schwerin. Sie war Referatsleiterin in der Stadt Mülheim an der Ruhr. Da war sie dann als Beigeordnete zuständig für Kultur, Entsorgung, Ordnung, Recht und Grünflächen, sehr breites Feld. Seit 2017 ist sie nun Beigeordnete für Umwelt und grüne Infrastruktur. Spannende Titulierung. Und das beim RVR, beim Regionalverband Ruhr. Liebe Frau Frense, ich freue mich sehr, dass Sie heute hier sind.
Ja, herzlichen Dank, Herr Dr. Behr. Ich freue mich auch.
Frau Frense, wir machen das üblicherweise so, dass der Gast sich auch selbst noch mal kurz mit den eigenen Worten vorstellt. Vielleicht sind Sie so freundlich und vielleicht schon auf die Frage mit Blick hin, was ist eigentlich im Ruhrgebiet schöner als in Hamburg für Sie?
Ja, sehr gerne. Also Sie haben ja eben schon ein bisschen was zu meiner Person gesagt. Ich bin von Haus aus Juristin, wie Sie glaube ich auch. Denen sagt man ja immer nach, Sie könnten so ein bisschen alles, aber das ist natürlich Unsinn. Sie haben ja hohes Selbstbewusstsein. Genau, nein. Aber ich glaube, was wir tatsächlich ganz gut können, Herr Dr. Behr, ist uns in Themen verschiedenster Art und auch gerade eben auch in politische Sachverhalte einzuarbeiten und so ein bisschen zu schauen, wie man die Dinge strukturiert und auch eine gewisse Vogelperspektive dabei beizubehalten. Und Sie haben es ja eben schon erwähnt, ich habe angefangen in den Politikbereichen Familie und Gesundheit und bin jetzt seit einigen Jahren in der Umweltpolitik als verwaltungsseitig aktiv und zwar seit 2017 hier beim Regionalverband Ruhr als Beigeordnete für grüne Infrastruktur und Umwelt und bin seit über 10 Jahren bin ich jetzt hier im Ruhrgebiet und insofern würde ich das Ruhrgebiet doch als meine Heimat bezeichnen. Und was ich ganz besonders schätze hier, das war, glaube ich, Ihre Frage und ich will die vielleicht so etwas privater, wollte ich fast sagen, beantworten, als jetzt direkt auf den fachlichen Bereich. Also was ich besonders schätze, sind die Menschen hier in ihrer sehr direkten Art und ich finde, das birgt tatsächlich die Chance, hier auch in politischen Aushandlungsprozessen immer recht schnell zur Sache zu kommen. Und das ist ja auch wichtig, gerade in so einer dezentralen Region mit vielen Städten, dass wir nicht lange um den heißen Brei rumreden, sondern dass man sich eben auch schnell auf Dinge oder zumindest sehr direkt auf Dinge vereinbaren kann. Insofern würde ich sagen, den Menschen hier in der Region wohnt in ihrer DNA das Thema des solidarischen Miteinanders, aber auch des Zupackenden inne und das schätze ich hier sehr.
Dann wie ist das? Also dann würde ich da mal persönliche Nachfrage, das interessiert mich sehr, ich habe ein paar Freunde, die aus der Region kommen oder dahin gezogen sind und als sie aus Hamburg kamen ins Ruhrgebiet, oder im Hamburger sagt man ja durchaus eine etwas andere Herangehensweise an ihm unbekannte Menschen zu, waren sie da am Anfang schockiert, überrascht oder das war schon ein bisschen ein Kulturwandel oder ein Kulturwechsel oder haben sie das anders empfunden?
Nein, das habe ich, also ich habe das durchaus schon auch so empfunden, dass die Direktheit und ich finde das angenehm, wenn Menschen eher das Herz auf der Zunge tragen, als wenn ich lange rätseln muss, was das eigentliche Anliegen ist. Und da umschleicht man sich im Norden schon etwas länger und ist da vielleicht auch etwas in jeder Art und Weise zurückhaltender. Und insofern kann ich da, und das liegt vielleicht in meinem eigenen Naturell, ganz gut mit umgehen.
Was machen Sie so, wenn Sie nicht arbeiten?
Ja, das ist insofern tatsächlich relativ, ich glaube, ich arbeite einfach eben relativ viel. Insofern kann ich da jetzt nicht mehr so ganz spannenden Dingen aufwarten. Das beschränkt sich tatsächlich auf das Thema Familie, mit der ich dann gerne die wenige freie Zeit verbringe. Und wenn ich dann und tatsächlich auch, ich habe ja auch jetzt eben mit dem Grün viel zu tun, habe ich meine Liebe zum Garten entdeckt. Das hätte ich wirklich vor ein paar Jahren sicherlich noch nicht gedacht. Oder wenn Sie mich das vor 10 Jahren gefragt hätte, wäre das nicht meine erste Antwort gewesen. Aber ich finde tatsächlich da auch erholsame und entspannende Stunden, wenn ich mich der Gartenarbeit auch zuwende. Und ja, und wenn ich es dann mal schaffe, lese ich auch gern. Und natürlich Sport, das müssen wir ja machen jetzt, ne? Wenn wir so langsam älter werden, immer mehr, damit wir uns wohlfühlen.
Ich habe es gesagt, müssen wir jetzt machen, weil wir in Corona-Zeiten ja nicht mehr viel anderes machen.
Das auch, genau, dann kriege ich das
Das
noch einen
hatten wir
anderen
eigentlich so
Stellenwert.
letztes Jahr, als wir angefangen haben mit dem Podcast, kam dieser erste Lockdown, da war das in der Tat ja so. Jetzt hoffen wir ja mal dieses Mal, dass es nicht ganz so einschränkend wird, dieser Winter. Aber natürlich ist das mit dem Sport sicherlich immer hilfreich. Nun glaube ich, dass. Aber wenn Sie, mein anderes Thema, wenn Sie sagen, Familie und Gesundheit, habe ich ja gesehen, waren Sie mal für zuständig. Sind ja beides jetzt Felder, die im Moment politisch sehr, sehr im Fokus sind. Vielleicht auch nicht immer ganz erfolgreich gehandhabt. Hätten Sie da im Moment Lust zu, Verantwortung zu tragen für diese Felder? Oder reizt Sie das?
Ich will das vielleicht so mal so beweisen. Also wir haben es ja aktuell eigentlich mit zwei Krisen zu tun. Und zwar einmal mit der Pandemie und einmal mit der Klimakrise. Jetzt bin ich originär mit dem Bereich Umwelt und grüne Infrastruktur zwar nicht für die Gesundheit zuständig, aber was man vielleicht auf den ersten Blick nicht sieht, so sind doch diese beiden Bereiche sehr, sehr eng miteinander verzahnt. Wenn Sie sich nämlich mal anschauen, Sie haben das gerade schon erwähnt, was machen wir eigentlich in der Pandemie? Ne? Also machen Sport zum Beispiel. Und es ist eben gerade in der Pandemie offen zutage getreten, wie wichtig dieser Freiraum und die Grünräume sind und wie viel wir uns dann eben auch gerade in den Pandemiezeiten darin aufhalten. Ganz, ganz einfach runtergebrochen, wohl in Mülheim an der Ruhr, da haben wir den Radschnellweg, da ist oben sind Zähler drauf, ja. Und ich bin im ersten Pandemiejahr relativ am Anfang, habe ich mir das mal morgens angeguckt und dann abends und es sind halt an einem Tag an diesem Zähler 6.000 Menschen und sicherlich nicht Hand in Hand oder hintereinander so eng, dass das gefährlich war, sondern eben mit Fahrrad und spazieren gegangen und durchaus auch Menschen, die sie sonst da gar nicht so sehen, also mit Migrations Hintergrund, Leute, die vielleicht sonst auch gar nicht so Fahrrad fahren, die plötzlich mit ihren Kindern auf dem Fahrrad da unterwegs waren. Insofern macht uns der Freiraum und die grüne Infrastruktur resilient, also das heißt, stärkt uns in der Abwehr, in den Abwehrmechanismen auch bei einer Pandemie. Und das zweite Thema, wo, sage ich mal, Gesundheit und auch das, was ich jetzt mache, sehr eng miteinander verknüpft ist, ist natürlich auch die Frage, wie sich der Klimawandel eigentlich auf unsere Gesundheit auswirkt und welche Menschen der Klima eigentlich betrifft. Welche Menschen betrifft der Klimawandel? Und der Klimawandel betrifft eben nicht alle Menschen aller Schichten gleich stark, sondern er betrifft die ärmeren Menschen und die sozial benachteiligteren Menschen viel stärker. Das sehen Sie an den Wohnverhältnissen. Dort, wo quasi eng gewohnt wird, ist es halt auch ganz viel schnell wärmer, wenn wir Hitzebelastung ausgesetzt sind. Und insofern ist der Klimawandel auch eine gesundheitliche und eine soziale Frage. Also es ist wirklich auch eine soziale Frage. Und insofern fühle ich mich gar nicht unzuständig.
Ah, das ist, ja, das ist Also man kann ja in der Politik durchaus auch die Begriffe weiten. Und da sind wir ja, um das nochmal aufzugreifen, was Sie eben gesagt haben, als Juristen sicherlich ganz gut drin, auch Definitionen zu verstehen und mit ihnen zu arbeiten. Finde ich eine spannende Interpretation. Was ich wohl immer als ersten Schritt gehört habe, ist, dass natürlich die unmittelbare Frage von Luftbeeinträchtigungen, so wie die Feinstaubthematik zum Beispiel, eine ist, die sehr unmittelbar mit der Wohnlage zu tun hat und damit auch durchaus mit eine soziale Frage ist, weil die natürlich sehr unterschiedlich dann ist. Wer an der Autobahn wohnt oder an einer vielbefahrenen Straße wohnt, der ist von der Stickoxid-Thematik sehr stark befasst. Der Konnex des Klimawandels, also der CO2, Thematik zur sozialen Frage, den habe ich so häufig noch nicht gehört, finde ich aber durchaus einleuchtend, was
Ja,
Sie
also
gerade
gerade bei
gesagt haben.
Hitzebelastung in Innenstädten ist das, können Sie das, also Sie können das auch sehen, Sie können das auch, wir haben ja, arbeiten ja sehr stark mit Daten, die wir auch selber sogar generieren über unsere Luftbildbefliegung, haben wir also eine sehr gute Abbildung der Region und erstellen dadurch quasi eine Datenlage, wo wir sehen können, erstmal, wo ist Bebauung, also wir wissen ganz genau, wie die Region aussieht und darauf können wir dann Klimadaten legen und darauf können wir theoretisch auch noch soziale Daten legen, ja, und das miteinander verschneiden und dann wissen wir ganz genau, dort, wo es warm ist, welche Menschen leben da. Also das ist schon, das kann man tun, das ist ja diese berühmte Thematik des digitalen Zwillings und insofern hängen diese Fragestellungen ganz, ganz eng miteinander zusammen.
Kann man das tun? Oder das klingt so ein bisschen, als hätten Sie das schon mal für sich zumindest
Genau, wir sind gerade
gedanklich
dabei.
gemacht
Ja,
und hatten ein Gefühl dafür.
wir sind gerade dabei, so einen digitalen Zwilling aufzusetzen. Und das ist eben auch Teil unseres Projektes oder unserer Leitidee auf dem Weg zu einer klimaneutralen Metropole Ruhr, den wir gemeinsam mit den Kommunen und eben auch den Unternehmen in der Region gehen möchten. Und das ist mit unserer Beitrag, weil wir eben quasi in dieser wissenschaftlichen Expertise, was das Datenthema angeht, sehr gut sind und eben sozusagen den Finger in die Wunde legen können. Und wenn man handeln möchte, muss man eben auch erstmal wissen, wie sieht es wo aus. Und das ist da ein Teil unseres Beitrags, so einen digitalen Zwilling aufzusetzen und zu optimieren. Und der erste Teil können Sie sich vorstellen, da können Sie immer mehr Daten draufpacken und so können Sie quasi das ganze Ding mit den vielfältigsten Fragestellungen, ja, sag ich mal, beliefern, oder?
Vielleicht gehen wir einen ganz kurzen Schritt zurück, weil wir haben ja auch einige Hörer, die nicht im Ruhrgebiet sind oder nicht, zumindest da nicht so firm über unsere Strukturen. Vielleicht erklären Sie uns nochmal in ein paar Sätzen, was ist der Regionalverband Ruhr, also der RVR, und was ist für Sie das Zusammenspiel mit der Metropolregion Ruhr, den Begriff, den Sie gerade schon verwendet haben?
Ja, also wir sind ein Kommunalverband. Das heißt, bei uns sind alle kreisfreien Städte des Ruhrgebiets Mitglied und auch die vier Landkreise und finanzieren uns quasi über die Mitgliedsbeiträge auch der Städte, haben bestimmte gesetzliche Aufgaben als Regionalverband Ruhr, wie die Regionalplanung, in der eben ja sozusagen bestimmte Dinge festgesetzt werden im Ruhrgebiet, wo sind Gewerbegebiete, wo sind Freiräume und andere Dinge vorgehalten werden. Diese Thematik der Regionalplanung liegt nicht bei mir im Bereich und wir haben vielfältige freiwillige Aufgaben. Zu denen gehört eben die ganze Freiflächengestaltung, der Ausbau grüner Infrastrukturen, große Projekte wie die Revitalisierung und die Neuaufsetzung großer Parkanlagen wie der Revierparks, 5 Stück sind das im Ruhrgebiet. Eben aber auch solche Fragen, die bei mir im Bereich bearbeitet werden, wie können wir uns als Region insgesamt im Klimawandel aufstellen, wie gelingt das? Und auch solche großen Dekadenprozesse, Projekte wie die Internationale Gartenausstellung 2027, die ja als Projekt, als großes nächstes Projekt nach der IBA, nach der Kulturhauptstadt hier im Ruhrgebiet, sicherlich ein großer Transformationsbeschleuniger auch sein kann. Und die wird, ist bei uns hier im Haus geboren, die Idee, und sie wird jetzt in einer eigenen Gesellschaft mitbearbeitet.
Wie darf man sich das vorstellen? Ist die einzelnen Kommunen haben ja natürlich ihre Zuständigkeiten, die sie per Gesetz haben, also die Entscheidungsfreiheit, die sie dann vor Klimaschutzfragen spiegeln und diskutieren. Sind Sie so eine Art Bündler und Projektmanager oder vielleicht sogar Leiter für solche Fragen? Also kommen die Kommunen zu Ihnen an und sagen, wir würden gerne was machen, wir wissen aber noch nicht so richtig, wie wir das hinkriegen, oder macht uns ein gemeinsames Konzept oder so?
Ich würde schon sagen, der Regionalverband Ruhr hat die Rolle des Impulsgebers auch. Teilweise kommen die Impulse auch aus der Region und werden hier aufgegriffen und dann eben weiter bearbeitet. Es gibt ja viele Dinge, wo es nicht sinnvoll ist, dass jede Kommune das quasi in einer eigenen Struktur aufbaut, sondern wo das eben auch regional bearbeitet werden kann. Aber ich glaube, dass der Impulsgeber zu sein bei Themen, wie gehen wir mit dem Ausbau der grünen Infrastruktur weiter, was ist eigentlich das neue Narrativ der Region, nachdem wir jetzt aus der Steinkohle hier ausgestiegen sind, diese Vision mitzubestimmen, das ist Aufgabe des Regionalverbandes Ruhr, auch diese Klammerfunktion in einer Region, wo so viele Städte so eng nebeneinander miteinander leben. Das ist unsere Aufgabe. Und das Wichtige daran ist, und das haben wir ja noch gar nicht gesagt, ist, dass wir im Gegensatz zu anderen Verbänden und Organisationen hier im Ruhrgebiet eben demokratisch legitimiert sind. Ja, wir haben ein Ruhrparlament, was direkt jetzt auch gewählt wird. Und das ist ein Alleinstellungsmerkmal in ganz Deutschland. Und das bedeutet natürlich auch, dass diese Entscheidung, dass das regionale Aushandlungsprozesse sind, ja, die dauern auch manchmal ein bisschen. Aber dann, wenn sie getroffen worden sind hier im Ruhrparlament, dann gibt es dazu auch einen regionalen Konsens. Und dem Ruhrgebiet wird ja häufig so ein Kirchturmsdenken nachgesagt. Und ich will auch gar nicht sagen, dass es nicht logischerweise, ich bin ja vorher auch Dezernentin gewesen in einer Stadt, hier im Ruhrgebiet, in einer kreisangehörigen Stadt. Aber natürlich, und das finde ich auch ganz normal und das ist auch richtig so, schaut man halt lokal vor der eigenen Tür, was da passieren muss, und hat da auch eine hohe Identität zu. Also ähnlich wie, sag ich mal, in Berlin Kreuzberg, der Kreuzberger eher Kreuzberger ist als Berliner, ja, ist man hier natürlich eher Gelsenkirchner oder Essener, als dass man sagen würde, ich bin hier Ruhrgebietsmetropolitaner oder sowas. Wo man sich immer wieder doch drauf vereinen kann, sind eben große Fragestellungen. Und die werden eben auch hier mit verhandelt im Ruhrparlament. Und das finde ich sehr wichtig. Und ich glaube, dass wir da Stück für Stück quasi an immer mehr Gemeinsamkeit über das Ruhrparlament auch arbeiten.
Was sind denn die Projekte, die im Moment da sind? Ich hatte ja gerade bei der Einführung versucht, das so ein bisschen mit meinen Worten zu beschreiben. Also das Ruhrgebiet hat ja eine eigene Logik und hat eine eigene Historie. Wie kriegt man das Ruhrgebiet grün aus Ihrer Sicht? Das ist ja sicherlich ein bisschen schwieriger, als das in Paris oder in anderen Regionen ist.
Ja, das würde ich gar nicht mal unbedingt sagen. Also da würde ich sogar widersprechen wollen. Denn das Ruhrgebiet hat ein ganz großes Pfund, mit dem wir noch viel stärker wuchern müssten. Wir sind hier eine polyzentrisch aufgestellte Region. Das bedeutet, wir sind eben nicht wie Paris, eine Megacity, oder London, oder nehmen Sie sogar auch Berlin, sondern wir sind auf einem relativ großen Raum, über 5 Millionen Menschen, und wir haben, einfach um das mal zu beschreiben, im Verbandsgebiet 74% Freiraum. Und im Ballungskern, also das heißt im urbanen Zentrum des Ruhrgebietes, sind es immer noch 53% Freiraum. Das haben Sie in keiner anderen Agglomerationen, ja, wo 5,5 Millionen Menschen leben. Und das bedeutet, dass Grün, von dem Sie gerade gesprochen haben, der Freiraum, ja, ist das, was uns Städte hier miteinander verbindet. Das ist nämlich das, was dazwischen liegt. Und das ist das, was uns hier miteinander verbindet. Und das weiter zu qualifizieren, noch stärker auch als Erholungsraum, aber auch für diese große Transformation, also erneuerbare Energien etc., regionale urbane Landwirtschaft und solche Dinge weiter zu qualifizieren, das ist das große Pfund auch auf dem Weg zur grünsten Industrieregion der Welt.
wo Sie erneuerbare Energien ansprechen. Und wir haben ja eine sehr hohe Historie, was jetzt das Ruhrgebiet betrifft, was Industrie betrifft, aber auch die Erneuerbaren oder die Energieversorgung. Wir haben jetzt eine neue Bundesregierung. Wir sind jetzt Anfang Dezember nehmen wir auf, haben wir schon, erste Dezemberwoche. Die neue Regierung hat, glaube ich, klar gemacht, dass Klimaschutz und Energiewende für sie eines der Fokusprojekte der nächsten Jahre sein wird, was natürlich toll ist. Aber jetzt wird es natürlich spannend. Wie wird das runtergebrochen? Ich hatte vor einigen Tagen das Glück, mit Patrick Reichen zu sprechen, hier in diesem Podcast, der ja mittlerweile auch beamteter Staatssekretär ist. Was viele vermutet haben, ist auch eingetroffen. Er wird im Grunde derjenige sein, der einer der Schaltstellen betreut für die Energiewende. Und er sagte zu mir im Gespräch das Folgende.
Diese Verdreifachung des Windausbaus und des Solarausbaus ist technisch kein Problem. Und dann habe ich die Strommengen, die ich brauche, um die Kohlekraftwerke zu ersetzen. Was ich dazu noch brauche, ist natürlich, dass ich die Leistung brauche, um dafür zu sorgen, dass die Versorgungssicherheit jederzeit gewährleistet ist. Und das heißt auch bis 2030 nochmal in unserem Szenario 20 Gigawatt neue Gaskraftwerke bauen.
Wir haben natürlich darüber auch ein bisschen diskutiert, weil das in der Energiewirtschaft sehr, sehr kontrovers diskutiertes Szenario ist. Dreimal Wind, alles, also ein bisschen Gas als Backup und Kohleausstieg, Atomenergieausstieg, ich sage mal sehr verkürzt, alles gar kein Problem technisch. Was halten Sie von, oder wo sehen Sie dieses Szenario an seine Grenzen kommend, wenn überhaupt?
Also wenn ich es jetzt richtig verstanden habe, dann würde ich das so, dann verstehe ich den Kollegen so, dass er sagt, wir brauchen im Prinzip als Zwischenszenario, bis wir den Windausbau und den Solarausbau so weit getrieben haben, dass er ausreichend ist, unabhängig mal davon vom Leitungsausbau, den ich hier, und ich glaube, weiß nicht, ob er das auch genannt hat, aber das ist ja eines der größten Themen, dass wir die Leitungen brauchen, dass wir das quasi dann zwischenzeitlich nochmal aufstocken durch neue Gaskraftwerke. Und das würde ich natürlich ein Stück weit schon kritisch betrachten wollen. Also natürlich ist das Szenario so, dass man nicht von heute auf morgen insbesondere das Leitungsnetz so hat, wie man es bräuchte und auch natürlich den Ausbau der Erneuerbaren noch nicht. Allerdings ist Gas natürlich nicht wirklich die Lösung. Und insofern kann es nur ein Zwischenszenario sein und möglichst, aus meiner Sicht müsste man es auch möglichst klein halten. Und dann gibt es noch die Möglichkeit, ja, soweit ich weiß, auch Gas in den Gaskraftwerken Wasserstoff beizumischen, sodass man da die CO2-Emissionen etwas mindern kann. Aber CO2-Emissionen sind es halt dennoch. So, wenn Sie also jetzt eine Umweltbeigeordnete fragen, wird es Sie nicht wundern, dass ich sage, dass ich dieses Zwischenszenario des Ausbaus der Gaskraftwerke etwas kritisch sehe.
Also man muss vielleicht dazu sagen, also er ist ja im Moment noch oder war lange Jahre der Exekutivdirektor der Agora, also auch ein starker Treiber der Erneuerbaren und war eigentlich immer in der Richtung unterwegs, dass die Erneuerbaren in der Lage sind, das System komplett zu tragen. Dennoch, also es ist spannend, was Sie sagen. Also ich glaube, Sie wären sich da sehr, sehr, sehr einig. Die Frage ist, die sich natürlich stellt, was bedeutet das fürs Ruhrgebiet, dieses Szenario? Also vielleicht muss ich es anders auch ein Stück weit formulieren für mich, wenn ich es vereinfache. Kohleausstieg ist durch, haben wir im Ruhrgebiet im Grunde mit abgehakt. Gaskraftwerke ist nicht so richtig unser Thema, verstehe ich Sie auch, sehen Sie eher kritisch, wenn überhaupt als Übergang. Aber dann müssen wir ja Erneuerbare massiv zubauen. Wir haben ja sehr viel Industrie auch, die eine Versorgungssicherheit und einen gewissen bezahlbaren Energiepreis braucht, sage ich jetzt mal völlig wertungsfrei. Und dann müssen wir ja diesen Zubau der Erneuerbaren machen. Windkraft also überall zubauen. Und Und da waren wir an dem Punkt, dass ich gesagt habe, wir kriegen vor Ort ein tierisches Problem gerade mit den Kommunen oder die Kommunen mit uns, weil wir gerne bauen möchten, aber wir kriegen das nur ganz schwierig umgesetzt an Projekten. Das dauert viele Jahre, bis so ein Projekt sich dann mal hochgezogen hat. Und ich bin nicht sicher, ob wir diese Geschwindigkeit aufgenommen kriegen. Da sagte er zu mir, na ja, also technisch ist das alles möglich. Alles andere müssen wir jetzt natürlich politisch irgendwie lösen, die Trade-offs irgendwie hinkriegen. Wie sehen Sie das so mit Ihrem, mit dem Blick der Umweltbeigeordneten des Ruhrgebietes?
Also zum einen denke ich natürlich, bei egal wie viel Ehrgeiz und wie viel wir da an den Tag legen, werden wir zwangsläufig vom, also Energieland sollten wir bleiben. Deswegen alle Kraft quasi in den Ausbau der Erneuerbaren, bin ich total beim Kollegen. Aber wir werden wahrscheinlich auch vom Exporteur zum Importeur werden. Und deswegen bin ich dann eben wieder bei dem Leitungsthema. Wir werden unseren Bedarf in so einer Industrieregion wie hier sicherlich nicht nur aus eigener Kraft decken können. Und dann haben Sie noch angesprochen das Thema, wohin mit den Erneuerbaren. Das ist sicherlich richtig, dass das ein Thema wird. Ich glaube, dass man sich hier kritisch tatsächlich verschiedene einfach Flächen auch nochmal angucken muss. Ja, also warum ist in Bayern an der Autobahn überall ein Windrad? Das haben wir bei uns noch nicht. Das sage ich aber jetzt auch einfach eher, das sind persönliche Einschätzung. Wir selber sind mit unseren Flächen, wir haben ja auch fast 20.000 Hektar Freifläche, wovon allerdings über schon 16.000 Wald sind, dabei zu überprüfen, welche Potenzial haben unsere Flächen für Erneuerbare, Photovoltaik insbesondere, aber auch genau. Windkraft.
Das muss man vielleicht dazu sagen, also der RVR ist ein sehr großer, hat sehr viele Flächen und sehr viele Möglichkeiten, was das Thema betrifft.
Ja, richtig. Und insofern sehe ich uns da natürlich auch so ein bisschen als beispielgebende Institution. Ja, wir können jetzt auf unseren Flächen, und dazu gehören insbesondere auch die Berge halten, ja. Sie haben mich vorhin gefragt, was ich besonders am Ruhrgebiet schätze und auch im Verhältnis zu Hamburg, dann fällt mir dazu noch ein, dass es vielleicht auch die Berge halten sind, die hat Hamburg nicht und das ist schade, weil sonst könnte man in Hamburg auch mal ein bisschen weiterschauen.
Hinterlassenschaften des Bergbaus auch, ne?
Genau, die Hinterlassenschaften des Bergbaus.
Dazu sagen, da ist der Schutt von früher, der rausgekommen ist aus dem Loch, der wurde da als Berg aufgehäuft und
das wissen viele nicht.
Wunderbare grüne auch Flächen zum Wandern.
Ja, das wissen viele nicht. Ich hatte letztens eine Bewerberin hier für eine Stelle aus Düsseldorf, die aus Düsseldorf, wohlgemerkt, fährt man 20 Minuten hin, ne? mit dem Regionalexpress oder 30
wohne
Minuten.
Wohne ich ja. Also,
die kannte das nicht.
Falls Sie jetzt irgendwas sagen, komm mal aus Köln, aber ich wohne in Düsseldorf.
Ja, gut, aber sehen Sie, aber dann klären Sie mal die Düsseldorfer über Berge halten auf, die wusste nämlich nicht, was es ist. Und insofern ist es richtig, dazu bin ich eben dann doch auch schon so lange hier, dass das mir so zur Gewohnheit geworden ist. Aber es ist eben, der Abfall aus dem Steinkohlebergbau, den wir ja auch als das gar nicht erkennen, sondern am Anfang, wenn man hier herfährt, denkt man, ach Mensch, was haben die hier für seltsame Hügel in der Landschaft? Und die jetzt eben, das ist eine große Aufgabe des Regionalverbandes Ruhr, wir haben jetzt auch noch mehr oder minder die letzten Berge halten, der RAG, also der Ruhrkohle-Aktiengesellschaft, übernommen in unser Eigentum. Jetzt müssen wir schauen, wie wir damit umgehen. Das heißt, manche davon sind wirklich Erholungshalden. Ja, da können sie dann Drachen fliegen und Mountainbiken und all sowas. Da bauen wir dann ihnen die Strecken hin. Aber wir wollen natürlich auch welche dafür nutzen, dass wir sie eben für erneuerbare Energien fruchtbar machen. Und da können wir natürlich dann auch das ein oder andere auf diesen Halden zeigen, ja, wie das gehen kann. Aber, das haben Sie eben auch angesprochen, es geht natürlich auch um Rahmenbedingungen und die müssen dann auch landesseitig und gesetzlich vorgegeben werden. Und da ist es definitiv ausbaufähig, gerade in Nordrhein-Westfalen. Wir haben aktuell mit dem Flächenabstand zu kämpfen, der uns da Steine in den Weg legt. Und hier kann ich nur hoffen, dass sich das dann auch nochmal politisch sozusagen anders beschlossen wird und wir da mit einem Mindestabstand arbeiten, wie auch in anderen Ländern. Das ist nicht der Bund, der das vorgibt, sondern es sind die Länder, die diese Abstände vorgeben. Und da würde uns ein geringerer Abstand natürlich helfen.
Das ist ja die 1000-Meter-Thematik oder
zur Siedlung,
zum Teil auch,
ne?
Früher 1500 zu Wohnsiedlungen. Sicherlich ein Thema, was die Windenergie betrifft in NRW, und dann auch ein Stolperstein. Was halten Sie von dem Thema? Sie haben den Wind im Wald angesprochen, also die vielen Waldflächen, die da sind. Es gibt ja eine Diskussion, lieber versiegelte Flächen vielleicht umwidmen und dort arbeiten. Andere sagen, das ist aber schwierig aus anderen Gründen. Es macht doch Sinn, in den Wald zu gehen. Hätten Sie da eine Präferenz, wenn Sie frei wählen könnten?
Also am liebsten geht man natürlich auf vorgeprägte industrielle Flächen, auf denen Sie ansonsten nicht viel machen können. Also wir haben ja, das ist ja sowieso ein ganz großes Thema. Sie haben das vorhin angesprochen, auch regionalplanerisch ein Thema. Wir haben hier im Ruhrgebiet natürlich das Thema, dass die Städte Gebiete brauchen, wo neues Gewerbe hin muss. Also quasi eine Flächenknappheit, was Gewerbe angeht und Flächen für Neuansiedlungen. Da muss quasi immer die Priorität darauf liegen, auf vorgenutzte Flächen zu gehen, wovon wir ja einige haben. Aber hier brauchen wir auch Unterstützung vom Bund, um diese Flächen zu revitalisieren, weil das ist das größte Problem. Die Kommunen schaffen das nicht aus eigener Kraft. Das ist also ein großes Thema. Das heißt, da auch, das betrifft auch sicherlich.
Warum schaffen die Kommunen das nicht?
Weil sie das Geld nicht haben. Und weil sie das Geld dafür nicht haben, weil sie sind ja fast alle verschuldet und das ist ja das Interessante daran, die Altindustrien mussten dafür nicht, also die hatten keine Verpflichtung, das wieder herzurichten. Ja? Also das will ich jetzt nicht weiter vertiefen, nur das ist natürlich auch ein Thema, ja, dass wir im Prinzip jetzt mit den Altlasten ansitzen, und dafür brauchen wir ganz eindeutig vom Bund Unterstützung. Die ist aber auch nicht, das ist nicht hoffnungslos, sage ich mal, sondern da gibt es ja auch Gespräche und die Region zu unterstützen. Das ist das eine. Das heißt also sicherlich auch bei Erneuerbaren schauen, dass man eigentlich auf vorgenutzte Flächen gehen kann. Die Halden sind ja vorgenutzte Flächen, deswegen bieten sie sich auch so an. Und wenn man wählen kann, dann würde ich immer sagen, lieber auf eine Halde oder an einen Haldenfuß als in den Wald, aus naturschutzrechtlichen Gründen natürlich. Aber ich denke, dass man auch über das Thema Wald sprechen muss und hier auch gerade die Umweltbewegung quasi sich mal ehrlich machen muss und sagen müsste sozusagen, was sind eigentlich unsere großen Dringlichkeiten und wie kann man Nutzungskonflikte miteinander aushandeln und also wie findet man einen gemeinsamen Weg, damit es auch nicht da wieder zu so klassischen Konfrontationen gibt, wie mit dem, Naturschutz und eben der Windkraft. Das kennen Sie, das ist ein Konflikt, der immer wieder aufflammt.
Es ist sicherlich nicht der einzige, aber es ist einer von den zwei, drei zentralen Feldern, die zu lösen sind jetzt und wo wahrscheinlich keiner eine hundertprozentige Lösung im Moment hat, aber wo absoluter Fakt ist, wir müssen irgendwelche Trade-offs, wie man so schön sagt. Also wir müssen irgendwelche Ziele miteinander abwägen und das irgendwie hinkriegen, das miteinander zu vereinen, weil sonst wird ja diese Verdreifachung des Windenergieausbaus und der PV auch im Übrigen ja nicht funktionieren, die wir alle wollen. Sie haben eine Studie gemacht, auf die will ich auf jeden Fall noch zu sprechen kommen, die ich sehr spannend finde, klimaneutrales Ruhrgebiet, also die von der Thematik her grüne Industrieregion. Es ist ja ein bisschen unser Überthema. Wie kriegt man das hin in einer Industrieregion, dass man sich grün macht? Was haben Sie da mit dem sehr renommierten Wuppertal-Institut für eine Studie gemacht?
Genau, wir haben eine Studie, das Wuppertal-Institut hat eine Studie gemacht, um herauszufinden, welches Potenzial wir tatsächlich haben, um eben Vorreiterregion zu werden. Und das Ergebnis ist, wir haben als Region das Potenzial, grünste Industrieregion der Welt zu werden, auch als Blaupause quasi für andere Industrieregionen. Und das Wuppertal-Institut, um das kurz zu beschreiben, hat 7 Handlungsfelder das sind 7 Handlungsfelder aufgeteilt und hat dann geschaut, wo ist das Potenzial besonders hoch und wo haben wir noch Herausforderungen. Und besonders hoch ist es eben tatsächlich bei dem Thema, über das wir hier schon viel gesprochen haben, nämlich bei den Grün- und bei den Erholungsflächen und also in der Siedlungs- Politik und eben diesem großen Pfund, was ich schon gesagt habe, dieser Grünzüge. Also das, wie unsere Region tatsächlich aufgestellt ist bei dem, was schon da ist, ja, also dieser große Freiraumanteil.
Mich übrigens gefragt, ne, ja, als Zwischenfrage, als ich das gelesen habe, also heißt Potenzial, da sind wir schon gut?
Oder da sind wir richtig gut.
Nein. Da können wir sehr einfach was machen.
Nee, das heißt tatsächlich, da sind wir schon richtig gut. Das sind diese 78% Freiraum und 53% im Ballungsraum. Da sind wir einfach schon wirklich richtig gut im Verhältnis zu anderen Regionen. Jetzt gilt es natürlich, das sage ich jetzt nochmal hinten dran, es geht ja nicht darum, dass Sie auf einer Autobahn fahren und dann gucken Sie nach rechts und sagen, es ist aber hübsch grün hier. Ne? So, das kann es ja nicht sein, sondern es muss eben darum gehen, aus diesem Grün auch was rauszuholen. Ja? Im Sinne von, ob das jetzt Erholung ist, das kann auch Biodiversität sein. Das kann auch sein, dass Sie sagen, wir haben einfach Schutzräume. Davon haben wir ja auch schon viele Naturschutzgebiete, die eben auch wichtig sind für die Biodiversität. Also da sind wir schon richtig gut. Wo wir auch tatsächlich richtig gut sind, ist bei der Anzahl der Beschäftigten in der Umweltwirtschaft. Also wir sind beim Thema Neugründung von Unternehmen, insbesondere in der Umweltwirtschaft, Spitzenreiter.
Das ist übrigens noch gar nicht so bekannt außerhalb. Den Punkt finde ich immer sehr wichtig, weil man immer so noch dieses alte Bild der sterbenden Kohleregion hat, so manchmal.
Ja, genau, der Schwerindustrie.
Das ist ja alles Quatsch mittlerweile von den Zahlen her.
Genau, also wir haben da richtig viel Startups in dem Bereich. Wir sind auch nicht so schlecht bei dem Thema quasi klimaneutrale Industrie in den Anfängen. Ich brauche Ihnen das wissen Sie sicherlich, ne? Thyssen 2050 wollen die klimaneutral werden, Siemens 2030, RWE 2040. Also es gibt einen Wettlauf, ja, der Großindustrie um die Klimaneutralität. Also das heißt quasi, was diese Pläne angeht und sich da auf den Weg zu machen, ist man auch nicht schlecht. Auch das Thema grüner Wasserstoff spielt ja hier eine große Rolle. Da hätten wir auch hohes Potenzial und müssen uns hier sicherlich noch stärker miteinander auch verzahnen. Jede Stadt ruft im Moment so ein Stück weit auch hier das Wasserstoffthema für sich aus. Und das quasi jetzt auch nochmal zu bündeln in einer regionalen Koordinierungsstelle ist sicherlich auch, wäre ein Ziel. Und jetzt haben Sie aber auch gefragt, wo sind wir noch nicht so gut? Also wo wir natürlich auch gut sind, noch nicht top, weil der Emscher-Umbau noch nicht geschafft ist, aber ja nächstes Jahr so gut zumindest, was die Hauptflüsse angeht, fertig. Das ist tatsächlich bei dem Thema Renaturierung der Fließgewässer. Da ist ja auch eine Menge Geld reingeflossen.
Das ist eines der größten Projekte Europas, glaube ich.
Genau. Und da kommen ja auch die Chinesen und alle kommen sie her und gucken, wie wir das machen. Insofern, das muss man natürlich aber auch immer vor dem Hintergrund sehen, dass wir eben Industrieregion gewesen sind. Also ich sag mal so, da, wenn ich da meine Hamburger oder Brille aufsetze, dann würde ich zu Ihnen sagen, Herr Dr. Bär, es ist ja relativ erwartbar, ja, dass das Abwasser, dass der Toilettengang nicht frei durch die Landschaft fließt, ja, im 21. Jahrhundert, ja. So, und das können Sie natürlich einem Hamburger nicht als wirklichen Knaller verkaufen, ja, dass er nicht neben der stinkenden Abwasserkanal wohnt, sage ich jetzt mal so.
Das passt auf die spannende Frage, wie bewerte ich das?
Genau.
Absolut oder relativ? Also
genau.
Wo komme ich her?
Genau.
Wenn ich natürlich einen solchen von einer Emscher komme, wie sie damals nun mal gewesen ist, dann ist das aber trotzdem natürlich ein Riesenerfolg.
Genau, das wollte ich jetzt gerade sagen. Dann ist das eine riesen Leistung und das muss man eben, und deswegen muss man sehen, und wir vergleichen ja hier Industrieregionen miteinander. Das ist nochmal wichtig, ja. Also Vorreiter bei einer Industrie. Und da sind wir eben als Industrieregion weltweit sehr gut aufgestellt mit dem Emscher-Umbau. Da haben die wirklich richtig, richtig was hingekriegt. Das sozusagen zeigt sich ja auch eben dahin, dass da andere Regionen schon kommen und sich das angucken, wie wir das gemacht haben. Und wo wir natürlich noch absolut ausbaufähig sind. Ja, das ist immer hier in jeder Veranstaltung, der Sie dieses Thema anschneiden, kriegen Sie erstmal Standing Ovations, ist natürlich das Thema, wir müssen beim Thema Verkehr weiterkommen. Ja? Öffentlicher Nahverkehr, das Miteinander quasi der verschiedenen Verkehrsgesellschaften aus den Städten, dass sie irgendwie mit der Bahn auch durchfahren können und sich nicht plötzlich die Spurbreiten ändern und all diese Sachen sind eine große Herausforderung. Und nur dann verändert sich nämlich der Model Split, also dieses berühmte Thema, wie viele Leute fahren mit dem Auto, wie viele Leute fahren mit dem Fahrrad, da sind wir echt nicht gut aufgestellt, viel zu wenig Leute ÖPNV, viel zu viel individueller Straßenverkehr mit dem PKW, da müssen wir besser werden. Ja, das ist ein großes Handlungsfeld.
Da muss ich ja mal sagen, Entschuldigung, noch ganz kurz zu dem ÖPNV muss ich sagen, ich komme ja ein bisschen aus der kommunalen Familie. Ich habe zumindest mal ein paar Jahre kommunale Politik gemacht in Berlin. Und also wenn man sich nicht mehr einig ist, dann prügelt man auf den ÖPNV. Da sind sich alle einig dann hinterher.
Genau.
Das stimmt immer. Könnte besser sein. Aber es ist natürlich auch nicht ganz so einfach, den vorzuhalten.
So ist es.
Also der ist strukturell natürlich hochdefizitär in allen Städten und trotzdem muss jede Linie aufrechterhalten werden und die bis nachts um 12 am besten und die das ganze 7 Tage durch. Und das ist natürlich in Berlin auch einfacher, alle 3 Minuten eine Bahn fahren zu lassen, als jetzt in manchen Regionen des Ruhrgebiets. Und das zusammenzulegen ist natürlich, das wissen Sie besser als ich, politisch schwierig. Aber es ist trotzdem
echt eine Baustelle. Das ist richtig, was Sie sagen. Und da gibt es, glaube ich, 2 Punkte. Und das eine ist quasi, was als schnellstes passieren müsste. Das eine ist ein regionaler Nahverkehrsplan. Das heißt, die Pläne müssen erstmal synchronisiert werden. Und damit meine ich nicht jetzt irgendwie die Synchronisation von Takten, sondern erstmal, dass sie zeitgleich erstellt werden. Ja, im Moment macht die eine Stadt das in dem einen Jahr und 2 Jahre später kommt der andere drauf, sondern das muss synchronisiert werden, beziehungsweise eigentlich langfristig in einer Hand. Da muss es aus einer Hand eigentlich so eine regionale Nahverkehrsplanung geben. Ich glaube schon, dass der Regionalverband dafür auch grundsätzlich prädestiniert wäre. Das ist die eine Sache. Und das zweite, was Sie genannt haben, absolut wichtig. Es braucht eine Infrastrukturoffensive, eine Ausbauinitiative und die muss natürlich auch bezahlt werden und das werden auch hier nicht irgendwie Städte oder sonst irgendwie aus eigener Kraft, sondern das geht eben auch nur im Prinzip mit Landes- und Bundesmitteln.
Erwarten Sie da jetzt mehr eigentlich von der neuen Bundesregierung, die sich ja natürlich auch ein Stück weit zu Recht das Thema Verkehr mit auf die Fahne geschrieben hat und Teil dessen immer Ausbau des ÖPNVs, weil also ich fahre ja selber im Moment Asche auf mein Haupt mit dem Auto von Düsseldorf ins Ruhrgebiet rein, aber
also das bräuchten Sie nicht.
Wenn ich das mit der ÖPNV fahren würde, da brauche ich 1,5 Stunden und steige 3-mal um nach Gelsenkirchen. Gut. Jetzt kann man sagen, bist du bequem, aber das ist noch nicht ganz optimal.
Also ich finde, wir wohnen ja jetzt in Mülheim, ne? Ich finde das immer, wenn ich mir überlege, wie meine Anbindung an den Flughafen ist, das ist schon wahnsinnig. Wir wohnen relativ in der Nähe des Bahnhofs, also ich steige wirklich in den Zug ein und bin innerhalb von, glaube ich, 25 Minuten am Düsseldorfer Flughafen. Also das ist schon, also wir haben hier schon auch ein paar Dinge, die wirklich sehr gut sind. Was haben Sie jetzt gerade eben noch gefragt, wie man das hinkriegen soll, oder ich habe es jetzt irgendwie
langsam. Ja, also wie man das hinkriegen soll, ist auf jeden Fall eine gute Frage. Wenn Sie da eine Antwort drauf haben,
hätte ich, habe ich leider nicht. Habe ich leider nicht. Nee,
eben. Nein, genau. Also
deswegen habe ich die auch überhört.
beim Thema Verkehr, ich wollte den Kommunen so ein bisschen beiseite springen,
ja.
Wissend aber, dass das natürlich, also das ist eine Baustelle, das scheint mir allerdings auch in vielen Regionen Deutschlands noch der Fall zu sein. Und das ist natürlich immer tendenziell in einer Metropole oder in einer Stadt mit vielen Einwohnern, die nicht so zerfasert ist, etwas einfacher als in so einem Gebiet. Sie vertreten ja im Grunde mit dem Ruhrgebiet ein Gebiet, was sich definiert über viele eigene Städte, die einen eigenen ÖPNV gewachsen haben mit einem eigenen Selbstbewusstsein. Das ist ja ein kommunaler Kernbereich, den jetzt irgendwo zu synchronisieren und ich will ja Sachen gar nicht zusammenzulegen, aber zumindest gleich zu gestalten, so ist natürlich ein politisch sehr großes Feld. Da muss man natürlich dicke Bretter auch bohren. Auch
ja, das ist vor allem natürlich eine Aufgabe des VRR, also ne, des Verkehrsverbund Rhein-Ruhr, die da jetzt auch gefordert sind und wo die Gespräche laufen müssen. Und das passiert ja auch aktuell. Also ist jetzt nicht so, dass da nichts passieren würde, im Gegenteil, sondern da gibt es eben auch durchaus jetzt die Bestrebung, da tätig zu werden. Aber es ist eben, Sie haben das schon ganz genau beschrieben, es ist einfach ein dickes Brett und deswegen gehört es jetzt genau zu den Themen. Sie haben ja, wir reden ja immer noch über die Studie, wo wir Herausforderungen haben, die etwas höher sind vielleicht als woanders.
Ah, jetzt fällt es mir wieder ein. Herausforderungen, die höher waren. Jetzt, ob Sie von der politischen Ebene in Berlin was erwarten dazu, die sich ja neu aufstellt. Das war der Ausgangspunkt.
Genau, das war der Ausgangspunkt. Na gut, das hofft man natürlich als grundsätzlich eher sozialdemokratische Region mit einem sozialdemokratischen Kanzler immer. Das ist ja jetzt meine elegante.
Das ist
ja
legitim.
Das ist legitim, dass wir bei den Themen, wo wir quasi größere Herausforderungen als andere zu meistern haben, auch ein Stück weit vielleicht stärker unterstützt werden oder mit unterstützt werden. Das ist, darf man zumindest hoffen. Und dann, das wäre ja auch für alle Beteiligten dann ein schönes Ergebnis, wenn wir zeigen könnten, schaut mal hier, so kann es gehen.
Ja. Gibt es andere Felder noch, die, die wichtig sind? Also ich fand die Studie sehr bemerkenswert, weil die auch einen, finde ich, relativ offenen, etwas breiteren Ansatz für die Definition von Grün und von Nachhaltigkeit hatte. Es geht ja, wenn ich das richtig verstehe, nicht nur um das, um klassische grüne Begrifflichkeit, also Ökologie, sondern es geht ja auch viel um Lebensqualität und um Transformation. Und da sind, ich glaube, ja über 30 Punkte, die Handlungsfelder sind, die man machen kann. Gibt es Dinge, die wir jetzt noch nicht erwähnt haben, vielleicht, wo Sie sagen würden, da, da sehe ich mich jetzt auch als RVR, da, da gehen wir jetzt ran die nächsten Jahre, weil wir da bemerkt haben durch die Studie, wir, wir können da was machen oder wir, wir müssen vielleicht was machen?
Ja, also es sind natürlich schon Dinge, also jetzt nehmen wir mal zum Beispiel nochmal das Thema von dem, was jeder Einzelne ein Stück weit auch tun kann, da ist, ist das Thema Dachbegrünung. Wir für, haben ja hier beim Regionalverband Ruhr ein sogenanntes Gründachkataster aufgestellt. Das heißt, wir können genau abbilden oder zeigen, und das kann auch jeder einsehen, ob sein Dach in Anführungsstrichen dafür geeignet ist, begrünt zu werden. Und wir wissen insofern auch, das liegt alles an diesen berühmten Luftbildbefliegungen auch und eben Daten, die wir eben hier beim Regionalverband Ruhr übrigens als Open Data, das heißt, kann jeder darauf zugreifen, vorhalten, wissen wir, welches Potenzial das eben gibt quasi bei den Gründächern. Und ich glaube, da haben wir schon auch die Funktion, und das tun wir eben auch mit Initiativen gemeinsam mit der Handwerkskammer, gemeinsam mit den Städten wie der Solarmetropole Ruhr. Das ist auch ein großes Projekt, wo wir quasi für mehr Photovoltaik auf den eigenen vier Wänden oder auf dem eigenen Dach werben. Das sind Themen, wo wir ganz, ganz konkret einfach selber als Verband auch Dinge mit voranbringen können. Zweites Thema sicherlich der Ausbau des Radwegenetzes, wo wir immer schon Träger und Bauer von Radwegen waren und Planer vor allem auch. Und da werden wir in den nächsten Jahren auch zulegen. Wir haben jetzt bei meinem Kollegen Stefan Kutschera ein Radwegekompetenzzentrum gegründet, und die haben sich natürlich auf die Fahnen geschrieben, den Radwegeverkehr in den nächsten Jahren hier auch mit weiter mit Fördermitteln voranzubringen.
Das ist sicherlich eine super Idee. Es gibt ja, glaube ich, schon ein paar tolle Radwege, finde ich, die, die durchs Ruhrgebiet führen, aber das ist ein richtiges Zukunftsfeld, ein zukunftsträchtiges, wo man, glaube ich, auch mit relativ wenig Mitteln finanziell und mit guten Ideen eine Menge machen kann.
Ja, da, genau. Dafür sind vor allem auch ganz gut Fördermittel vorhanden, und im Moment ist es so, dass die Kommunen wenig oder diese Fördermittel nicht immer in Anspruch nehmen, weil sie selber wenig Planungskapazitäten haben, und diese Planungskapazitäten, die versuchen wir hier natürlich beim Regionalverband Ruhr auch weiter auszubauen, aber auch wir sozusagen sind ja, wie gesagt, ein Umlageverband, können natürlich auch nicht unendlich jetzt hier Planer einstellen, und es ist auch unheimlich schwierig, Planer zu bekommen. Das ist ein anderes Thema, kennt aber jeder kommunale Baudezernent. Aber da machen wir uns eben stark für, und ein großes Thema ist sicherlich auch der Ausbau des Radschnellwegenetzes. Wir haben ja damit angefangen, die Radschnellwege hier zu planen und auch zu bauen, und mittlerweile ist aber das Thema Radschnellwege in die Landeskompetenz gewechselt, weil das Land gesagt hat, diese Radwege sind so wichtig, dass sie im Prinzip unter das Landesstraßengesetz fallen müssen, und das tun sie jetzt auch, und das heißt, jetzt haben die den Hut auf, und ja, jetzt können wir eigentlich nur noch so von der Seite her das mit unterstützen. Das tun wir auch. Aber da würde ich mir auch wünschen, dass das schneller vorangeht.
Das war mir gar nicht klar, dass es eine Kompetenzteilung gibt. Also so ein bisschen wie bei den Wasserstraßen und bei den Autobahnen natürlich zwischen Bund, Land und Kommune. Das ist ja spannend. Das ist Deutschland. Für Dachbegrünung noch eine persönliche Interessenfrage, das habe ich jetzt auch noch nicht oft gehört. Also man hört natürlich immer PV-Kataster. Es ist schon etwas, was recht eingeschwungen ist überall. Ein Dachbegrünungskataster finde ich eine spannende Idee. Was braucht man denn für ein Dach? damit man es begrünen kann. Also da gucke ich demnächst mal rein, wobei ich ja in Düsseldorf wohne, hatte ich gesagt, aber trotzdem.
Da finden Sie mit Sicherheit ganz viele Informationen bei uns, aber da sage ich, da bin ich tatsächlich zu sehr Juristin, als dass ich Ihnen jetzt sagen kann, wie Sie Ihr Gründach bepflanzen oder
es reicht ja Information, dass es das gibt.
Wie die Schräge sein muss, aber genau, es gibt tatsächlich bei uns direkt, und das können Sie auch darauf zugreifen, dieses Gründachkataster, da wo man eben sehen kann quasi, wie muss so ein Dach sein und ist mein Dach geeignet und wie viel Potenzial insgesamt dann auch mit der Vogelperspektive haben wir, wie viel Potenzial haben wir hier bei uns in der Region noch? Und das ist eine Menge, das kann ich Ihnen sagen. Wir haben so wenig ausgereizt von dem, was geht. Und ich habe letztens war ich bei einem Kollegen, Baudezernenten in Mülheim an der Ruhr, der sitzt oben. Ich weiß nicht, ob Sie in Mülheim die Forum-Türme kennen. Das ist so ein bisschen ich glaube, steht auch bald unter Denkmalschutz, wollte ich fast sagen, ehemaliger von Gerkan-Entwurf. Also eigentlich eine spannende, weiß ich nicht, 70er-Jahre-Architektur oder was das ist. Aber und diese großen, in einem dieser hohen Türme in Mülheim sitzt das Baudezernat, ganz oben im, ich weiß nicht, wie viel der 18. Etage oder was, nee, ich glaube, nicht ganz hoch, sitzt der Baudezernent und kann über die Dächer von Mülheim gucken. Und ich hatte da einen Termin und gucke bei ihm da aus dem Besprechungszimmer und habe gedacht, mein Gott, ja, also das ganze Forum, Einkaufszentrum, Kino, ja, eigentlich grundsätzlich alles geeignet, habe ich dann auch gleich gesagt, sagt er, ja, ist auch so, geht theoretisch, ja, mit natürlich eben auch den entsprechenden Geldern, die man dazu braucht oder dem entsprechenden Investor. Aber Mülheim macht sich gerade auf den Weg, gegebenenfalls mit einer Förderung aus dem Bauministerium, eins dieser Forumshäuser mit einer außengrünen Fassade, also auf den Weg zu machen. Es passiert also richtig was, ja.
Also die Grünfassade fällt mir immer nur in Düsseldorf, das große Projekt ein, das was ja direkt in der Innenstadt ist. Das ist Schrägdach, das sieht natürlich toll aus. Ich weiß nicht, ob das am Ende umweltseitig was bringt oder ob es da mehr um die Architektur geht. Auf jeden Fall ist es wirklich ein Hingucker, sagen wir es mal so,
ja,
für die Stadt. Da kriegen wir ja den nächsten Trade-off dann, ne? Weil Dächer, ich kann jetzt nur PV oder grün machen oder gibt es da auch schon beides?
Ja, das ist tatsächlich so, dass dieses Forum, was ich gerade angesprochen habe in Mülheim, soll bis zur 8. oder 9. Etage begrünt werden und danach soll dann noch oben PV drauf. Ich bin mal gespannt, wie das weiterentwickelt wird. Das ist jetzt eine Fassadensache, also auch an der Fassade PV ist in der Planung. Ich glaube, da werden wir, und das ist ja auch total spannend, ja, solche Projekte jetzt weiter zu beobachten, und ich finde das toll, dass eben auch die Kommunen sich selbst da mit ihren städtischen oder mit Gebäuden, die bei Tochtergesellschaften in der Hand sind, also im sozialen Wohnungsbau und anderen, dass die sich mit solchen Projekten auf den Weg machen. Also, und dieses Wissen zusammenzuführen, ist dann eben auch wieder Aufgabe des Regionalverbandes Ruhr. Und das finde ich total spannend, also auch das voneinander lernen.
Finde ich auch, absolut. Also es ist, glaube ich, vielen nicht bewusst, wie viel da überhaupt schon passiert, also wie groß die Möglichkeiten sind im Ruhrgebiet, um tatsächlich noch besser zu werden in allen Umweltthemen, um auch Nachhaltigkeitsthemen die Lebensqualität noch weiter zu erhöhen. Ich glaube, es ist auch rübergekommen, dass wie stark Sie sich für das Thema engagieren und wie stark der RVR dort reingeht und sich verantwortlich auch ein Stück weit sieht dafür und es auch ist dafür, dass diese Projekte umgesetzt werden. Ich bin selber sehr gespannt, wie die Punkte der Studie weitergehen. Die Studie ist ja öffentlich auch verfügbar, meine ich. Also man kann sich das angucken und sicherlich auch, denke ich, gerne nachfragen bei Ihnen und Ihren Mitarbeiterinnen.
Genau, die ist auf unserer Internetseite vom Regionalverband Ruhr natürlich einsehbar.
Prima. Liebe Frau Frenz, ich würde gerne auf die Zielgerade kommen, auch von der Zeit her. Wir haben eine Abschlussfrage, die ich meinen Gästen immer stelle, die Sie gerne persönlich oder privat, aber natürlich auch beruflich beantworten können, was offen gestanden die meisten tun. Wenn Sie auf die nächsten 12 Monate gucken, nicht so sehr 2030, 2050, sondern jetzt mal 12 Monate, welche Frage hätten Sie gerne aus Ihrer Sicht glasklar beantwortet, wenn Sie einen Wunsch hätten?
Ich würde mir für die nächsten 12 Monate wünschen oder vielleicht am Ende der nächsten 12 Monate, dass wir eine klare und echte Übereinkunft mit der Wirtschaft im Ruhrgebiet hätten, dass wir klimaneutral werden wollen und vielleicht auch schon so ein gewisses Fahrgefühl dafür, welchen Beitrag da wer auf welche Art und Weise leisten kann.
Sehr einleuchtende Frage. Vielen Dank, Frau Frense, für das Gespräch und ich grüße Sie ganz herzlich.
Ja, herzlichen Dank.
Das war Glasklar, der Politikpodcast der Gelsenwasser AG. Rund um Wasser, Energie, Klima und Digitalisierung. Wir hoffen, es hat Ihnen gefallen. Danke fürs Zuhören und bis zur nächsten Folge von Glasklar.